dass ich ausbrenne oder mir zu viel Druck mache. Das hat sich so eingependelt. Nur grundsätzlich mag ich das halt immer noch ein bisschen nach dem nächsten Optimierungspotenzial zu suchen.
So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Magic Writing, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du immer die richtigen Worte für dein Unternehmen, für deinen Alltag, im Prinzip für jede Alltagssituation findest. Ich bin Michael, ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Quasi jetzt, ja, das ist bereits das zweite Interview im neuen Format. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast eingeladen. Er war schon mal dabei in der Folge 205, damals noch unter dem alten Namen Employer Branding to Go. Aber ich bin mir sicher, wenn du dich mit dem Thema Copywriting und Buchstabenmagie beschäftigst, ist er dir garantiert schon über den Weg gelaufen. Er ist Wortakrobat, Buchstaben, Sternekoch und vieles mehr. Heute hier, Juri Kaifens. Herzlich willkommen zurück.
Hallo Michael.
Ja, mein lieber Juri. Normalerweise immer die Frage an meine Gäste, was meine Zuhörer so über dich wissen müssen, aber die habe ich dir schon gestellt. Und jeder, der das wissen möchte, der kann sich einfach die Folge 205 noch einmal anhören. Ich verlinke sie auch gerne unten in den Shownotes. Deswegen jetzt eigentlich die Frage so, was gibt's Neues? Wie geht's dir? Was ist so bei dir passiert im letzten Dreivierteljahr?
Ach, im letzten Dreivierteljahr? So einiges. Ne? Also ich habe ja nach unserem ersten Interview, da ging es ja noch um die Metaprogramme, den Persönlichkeitscode, ne, die spannende Verbindung zwischen Sprache und Persönlichkeit. Was kann ich in den Worten über die Persönlichkeit eines Menschen lesen? Im Anschluss dann, 3 Monate später, kam das Copywriting-Geheimrezept raus. Mein zweites Buch hat es um ein Haar, hätte es das auch fast in die Spiegel-Bestsellerliste geschafft. Fehlten, glaube ich, irgendwie 100 Bücher. Dann wäre es der zweite Hit gewesen. Ist auch seitdem ein Dauer-Marketing-Bestseller. Also ich verfolge das bei Amazon, trendet das immer mal wieder, dass es so Bestseller Nummer 1 ist an einem Wochenende, wenn ich irgendwo ein Interview gegeben habe. Und kriegt mittlerweile halt auch so Feedbacks. Du brauchst dir allein nur die Amazon-Rezensionen durchzulesen. Da habe ich jetzt zuletzt noch ein Feedback gekriegt bei Instagram von Leuten, die haben es das vierte Mal gelesen und ziehen immer wieder neue Dinge bei raus. Und das ist schon eine nette Perle. Da lese ich immer noch selber drin. Und seitdem wir gesprochen haben, ja, plane ich das dritte Buch. Das nimmt aber gerade, mache ich jetzt hier exklusiv bei dir, ne, nimmt das ganz langsam Form in meinem Kopf an. Also ich habe noch kein einziges Wort geschrieben. Ich zerdenke es, durchdenke es im Moment erst einmal ganz in Ruhe. Und habe mich auch jetzt abseits der Bücher auf so ein paar neue Programme spezialisiert. Ich habe ja mein 12-Wochen-Programm rund ums Thema Copywriting, habe auch eine Copywriting-Mastermind gegründet, wo sich halt Textgenies auf einem sehr hohen Niveau austauschen können und habe auch zum Thema NLP, das ist dieser Bereich dann zum ersten Buch, der Persönlichkeitscode, erste Seminare mit auf den Weg gebracht. Also es ist einiges in Bewegung.
Das klingt nach einem, ja, bewegten Dreivierteljahr bisher. Mhm. Verrätst du schon, worum es in deinem neuen Buch gehen wird oder bleibt das noch ein Geheimnis?
Es wird ums Schreiben gehen. Ich kann es ehrlich gesagt selbst noch nicht so richtig greifen. Es wird auf jeden Fall eine Spur tiefer gehen als das Copywriting-Geheimrezept und vielleicht nicht exklusiv ums Thema Copywriting, sondern halt auch eher Schreiben im Allgemeinen. Es gibt ja noch sehr viel mehr Bereiche jetzt hier, wo wir schreiben können, nicht nur um zu verkaufen, ne, sondern auch um zu unterhalten, um zu informieren. Und da will ich zum einen so ein bisschen rauszoomen aus der nerdigen, nischigen Copywriting-Welt und zum anderen so ein paar andere Aspekte reinzoomen. Doch, wie gesagt, ich durchdenke das gerade und ich bin ganz gespannt, worauf es hinausläuft, denn im Moment schwirren so mehrere Ideen in meinem Kopf und im Grunde genommen sind es 3 Bücher, die sich gerade formen und ich überlege, welches ich zuerst schreibe.
Okay, krass. Ich bin gespannt. Also ich verfolge es mit großem Interesse, wenn dein Buch kommen wird. Bevor wir tiefer ins Thema gehen, du hast eben was gesagt, was mich so ein bisschen neugierig gemacht hat. Wovon ist das abhängig, ob du ein Spiegel-Bestseller wirst? Also klar, irgendwo von der Anzahl der verkauften Bücher, aber was Was muss ich erreichen?
Es ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Es ist auch ein großes Geheimnis, ne? Die Spiegel-Bestsellerliste. Okay. Also es gibt jetzt nicht so ein System, wo du sagst, da kommst du dann rein. Weil es hängt auch immer davon ab, wann erscheinst du. Es gibt natürlich Monate, wo sehr, sehr viele Bücher rauskommen. So tendenziell der November, also kurz vor Weihnachten, gibt es sehr, sehr viele Buchstarts. Und tendenziell, ne, die Spiegel-Bestsellerliste beschreibt ja die 20 verkaufsstärksten Bücher einer Woche oder eines Monats. Und wenn du dann in so einem Monat reinkommst, wo halt 3, 4, 5 Bestseller-Autoren ihre neuen Werke publizieren oder wo der Verlag sagt, jetzt hier fürs Weihnachtsgeschäft bringen wir die tollsten Perlen auf den Markt. Und dann brauchst du, weiß ich nicht wie viele, vielleicht 5000 Bücher, um in diese Liste zu kommen. Wenn dann aber irgendwann so ein paar größere Hits reinkommen, die alle 20.000 Bücher in einer Woche verkaufen, dann hängst du irgendwie wie so ein Schlusslicht hinten dran und das verzerrt die Statistik. Deswegen so ganz genau weiß das niemand. Also es hängt so ein bisschen auch davon ab, wann du erscheinst und wie viele. Ich würde halt schon sagen, wenn es dir so gelingt, es hängt davon ab, in welchem Bereich du bist. Im Sachbuchbereich aktualisiert sich die Liste einmal alle 4 Wochen, glaube ich. Also gibt es so einmal im Monat eine Liste. Sprich, da wird abgefragt, wie viele Bücher verkaufst du über einen Monat, also über diesen gesamten Raum. Und bei anderen Büchern, ich glaube, das ist dann jetzt so dieser Bereich, das ist jetzt Ratgeber, manche Listen werden halt wöchentlich aktualisiert. Und ich würde sagen, es ist auf jeden Fall leichter, in einer Woche 1000 Bücher zu verkaufen, als über 4 Wochen 4000 Bücher. Und das hängt auch davon ab, wie wirst du klassifiziert, in welchem Bereich bist du unterwegs. Dann geht es halt über die Verkäufe über einen Monat, wo du halt viel mehr am Ball bleiben darfst, oder über die Verkäufe in einer Woche. Das sind so Kriterien, da dürfen wir uns ein bisschen tiefer reinfuchsen. Und ich würde halt jedem empfehlen, den Markt erstmal genau zu beobachten, was erscheint, zu welcher Zeit, was sind die umsatzstärksten Monate, um dann vielleicht auch so ein Zeitfenster auszusuchen, wann erscheinen weniger Bücher. Also es ist so eine kleine Wissenschaft.
Okay, krass, das ist überraschend intransparent. Ich habe immer gedacht, das ist so wie, keine Ahnung, Musik, dreifach Platin, dafür brauchst du halt so und so 4000 verkaufte Bücher. Und das ist dann halt so.
Also ich würde sagen, es ist abhängig, einmal von der Zeit, wann welche Bücher, also wann jetzt besonders viele neue Bücher erscheinen, wie jetzt im Herbst, ne, kommen halt viele Verlage mit ihren neuen Büchern um die Ecke. Das ist einmal, und dann ist die andere Seite, wie wirst du klassifiziert? Bist du jetzt ein Ratgeberbuch oder ein Sachbuch oder bist du im Bereich Belletristik unterwegs? Da verhalten sich die Listen nochmal anders. Doch wie genau das alles im Detail funktioniert, das weiß nur die Spiegelredaktion. Ne? Also was dann letzten Endes das Kriterium ist, ob du ein Sachbuch bist oder ein Ratgeberbuch, kann ich dir nicht sagen.
Na gut, aber vielleicht einer von euch da draußen, vielleicht ist jemand unter meinen Zuhörern oder unter deinen Zuhörern dabei, der, wie es der Zufall will, in der Spiegelredaktion arbeitet. Das will ich unbedingt gerne mal wissen. Also melde dich gerne mal bei mir oder beim Juri und vielleicht kannst du uns da einfach ein paar mehr Einblicke geben. Aber
Ich würde auch, Michael, vielleicht um so ein kleines Indiz mitzugeben, damals, ne, mit meinen Büchern, ich habe einfach gesagt, schreib ein Buch, das sich halt richtig gut verkaufen lässt. Also bevor du es schreibst, frag dich, was spricht die Menschen wirklich an? Und das erste Buch war ja mit mir und meinem Co-Autor, mit dem Ulrich Oldehaver zusammen. Wir haben den Klappentext, also was steht hinten auf dem Buch, den haben wir zuerst geschrieben, weil wir wissen wollten, was verkaufen wir denn da überhaupt und welches Versprechen gibt das Buch ab? Also dir schon von Anfang an Gedanken machen, wie verkaufe ich das Buch, bevor du es schreibst? Was verkauft sich gut? Und direkt am Anfang schon daran zu denken. Wir kennen das ja, ne? Manchmal sitzen wir im stillen Kämmerlein, entwickeln Produkte, ne? Machen die bis zur Perfektion und dann erst überlegen wir uns, kann man das überhaupt verkaufen? Und das ist halt der Weg, wie es offiziell, also am besten nicht sein sollte. Deswegen auch beim Buch erstmal überlegen, was kann ich wie verkaufen und wie baue ich das Buch am besten auf, um dieses Versprechen dann noch einzulösen. Und das ist so das eine. Und das andere ist halt auch deine Community vorher halt über Monate schon richtig heiß zu machen. Weil der Persönlichkeitscode, wann ist der erschienen? Ich glaube im September 2023. Und wir haben schon im Mai, glaube ich, hat der Verlag das Buch angekündigt. Und da haben wir schon begonnen, das Buch zu verkaufen über den Vorverkauf. Also da kannst du schon aufbauen. Also halt auch wirklich dir massiv da dich ins Zeug zu anzulegen, dein Netzwerk aufzubauen, Kontakte zu bespielen. Ich habe es einfach jedem verkauft, in der Nachbarschaft, überall, allen Leuten habe ich gesagt, dann und dann kommt das Buch, gönn es dir, du wirst es lieben. Und dann kannst du natürlich vor dem offiziellen Erscheinungsdatum schon so ein großes Momentum aufbauen, dass das halt deine Chancen noch ein bisschen stärkt.
Das ist doch schon mal das erste Goldnugget auf jeden Fall aus der heutigen Episode für dich da draußen. Aber wie gesagt, wenn du bei der Spiegel-Redaktion arbeitest, sag gerne mal Bescheid. Mich interessiert das riesig, wie mein Spiegel-Bestseller wird. Juri, steigen wir tiefer ins Thema ein. Und deine Formulierung von eben mit deinem dritten Buch bringt mich eigentlich auch schon zu meiner ersten Frage an dich, die sich, mit der ich mich heute auch beschäftigt habe, tatsächlich in meinem aktuellen LinkedIn-Beitrag. Weil du eben so sagtest, du schreibst ja gerade dein Buch und du zerdenkst so deine Ideen. Wie das ja immer so ist, wenn man einen Text schreibt oder sich über einen Text Gedanken macht, sei es jetzt für eine Landingpage, sei es das eigene Buch oder eben von mir aus auch nur ein Beitrag auf irgendeiner Social Media Plattform. Ich schreibe den, denke drauf rum, ändere ihn wieder, verwerfe ihn, lass ihn liegen, schreibe wieder neu. Wann bin ich denn nun fertig mit einem Text?
Ich würde sagen, wenn er die Wirkung erzielt, die du dir vorstellst, auf die Art und Weise, die zu dir passt. Ganz zum Schluss, ich finde, dass das Herausforderndste beim Schreiben ist immer erstmal zu wissen, was will ich überhaupt sagen. Und ich habe das ganz häufig, dass ich mich hinsetze, ich tippe einen Text, ich schreibe irgendeinen Beitrag und überlege mir dann erst, ich nenne das dann Gedankensafari, während dem Schreiben, worum geht's dann eigentlich? Sprich, ich entdecke das Thema schreibend, was manchmal zu vielen Irrungen und Wirrungen führt, wo ich dann mittendrin merke, boah, ich schreibe hier gerade drei Texte zusammen, am Ende versteht keiner mehr, was ich hier sagen will, wo ich dann mir angewöhnt habe, radikal ehrlich und direkt mit mir selbst zu sein und mich zu fragen, Juri, was ist denn die eine einzige Sache, die jetzt bei der Zielgruppe ankommen soll? Und wenn ich mir diese Frage beantwortet habe, fällt mir der Text auch meistens sehr viel leichter, weil ich dann weiß, okay, was ist die Wirkung, die ich anpeile und wann habe ich die erreicht? Und manchmal bedeutet das, wenn ich zwei Drittel des Textes rausschmeiße und nur noch ein ganz kleiner Text dasteht und ich mir sage, ja, der bringt ja genau auf den Punkt, was ich vermitteln will und das reicht schon. Ein Gedanke, ne, ein Text, ein Gedanke und die anderen zwei, die hebe ich mir für morgen auf, ist super, dann habe ich das schon mit beschrieben. Also erstmal klar machen, was willst du überhaupt sagen? Was ist dein Ziel, die Wirkung? Möchtest du, dass die Menschen eine Haarerkenntnis haben? Möchtest du, dass sie einmal schmunzeln? Möchtest du, dass sie ein bisschen nachdenken? Möchtest du, dass sie irgendwo draufklicken, sich ein Video anschauen, was auch immer? Und was braucht es, um dieses Ziel zu erreichen? Und das ist so diese Was-Komponente. Und die andere Komponente davon ist das Wie. Also wie willst du das erreichen? Da auch immer dir selbst treu zu bleiben, dass du auf eine Art und Weise schreibst, die auch zu dir passt. Denn insbesondere, wenn wir so die Verbindung zu uns selbst verlieren, schreiben wir manchmal so wie vielleicht andere Marktteilnehmer. Und mein Ziel ist immer, dass ich mir selbst treu bleibe, also meiner Sprache, meinem Wortschatz, meinem Stil. Wenn ich gerne mit Geschichten arbeite, ne, dass da halt einfach so dieses Grundgefühl, dieses Jury-Gefühl drin enthalten bleibt, damit alle, die halt gestern meine Beiträge gelesen haben und auch morgen auch so einen roten Faden da drin erkennen. Und das ist für mich, dann ist ein Text fertig, wenn das Was klar ist und ich das erreicht habe und das Wie, wenn ich dann sage, jo, das bin ich, das klingt nach mir, dann ist das Ding gut.
Das klingt nach einer soliden Vorgehensweise. Optimierst du dann an deinen Texten noch? Also wenn du jetzt geschrieben hast, lässt du den dann nochmal einen Tag liegen und schleifst dann nochmal dran rum oder eine Stunde liegen, je nachdem, wie viel Zeit du hast, das ist ja dann auch immer abhängig.
Ja. Also das hängt auch davon ab, was es für Projekte sind. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich schreibe einen LinkedIn-Beitrag für mich oder würde eine Art kleines Reel aufnehmen, dann würde ich erst meine Gedanken sortieren, das Ding runterschreiben, vielleicht ein kleines Skript schreiben für ein Reel und oder für einen LinkedIn-Beitrag und dann lasse ich das schon mal liegen, gehe auf ein kleines Gehirngassi, also gehe kurz raus spazieren, nehme mein Gehirn an die Leine, gewinne ein bisschen Abstand und bei LinkedIn-Beiträgen insbesondere habe ich das eine Schleife, ich bügele danach noch einmal drüber und dann ist das Ding abgehakt. Also das mache ich so für Projekte, die auch für Podcast-Folgen und so, wo ich mir sage, ich strukturiere einmal meine Gedanken, nehme Abstand und dann nehme ich auf. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann sage, ja, ich lege es nochmal zur Seite und dann schaue ich in zwei Tagen nochmal drüber, weil das ist so ein Never-Ending-Project. Für mich bedeutet halt toxischer Perfektionismus, also ich unterscheide ganz klar zwischen gesundem und toxischem Perfektionismus, Toxisch wird das Ganze dann, wenn ich versuche, Dinge zu beenden, die kein Ende haben. Und das ist bei so vielen Texten so, bei so vielen Websites. Eine Website ist nie zu Ende. Wenn ich das Ding veröffentlicht habe, fallen mir immer wieder neue Dinge ein, die ich noch ergänzen könnte. Doch wenn ich mir nicht sage, wann es zu Ende ist, dann wird das eine Never-Ending Story. Und das will ich auf jeden Fall. Und da habe ich ganz klare Regeln für mich. Ich überarbeite einmal und dann ist gut, dann geht das Ding raus. Weil da dürfen wir auch ehrlich sein, nichts ist so schnell vergessen wie der LinkedIn-Post von gestern.
Das stimmt. Aber genau darauf wollte ich hinaus. Wann lässt es gut sein an so einem Text? Weil wenn du nur noch schleifst, dann ist irgendwann nur noch Staub da.
Also ich würde sagen, für mich habe ich so ganz klare Regeln. In der Regel eine Schleife und dann ist alles, dann ist es schon fein. Für Kundenprojekte würde ich jetzt sagen, da gehe ich halt auch so auf meine Art und Weise ran. Ne, irgendwo kommt dann so dieser Punkt, wo ich aus meiner Perspektive denke, das ist jetzt gut, ist vielleicht noch nicht perfekt, weil ich dann mir denke so, es kommen ja auch noch Feedbacks und mich interessiert natürlich, was meine Texte jetzt auslösen im Kopf meines Auftraggebers. Und da gehe ich dann hin und schicke dann auch vielleicht so einen Text raus, der zu 70% fertig ist und sag mal, bitte einfach mal darum, teile mal deine Gedanken mit mir, so dein bisheriges Bauchgefühl, das Feedback, und dann gehe ich wirklich ins Feintuning und berücksichtige dann auch sofort das Feedback von der anderen Seite.
Okay, danke dafür.
Ich liefere manchmal sogar unperfekt ab und das mit Absicht.
Ja, letztendlich ist ja Perfektion immer eine Frage des Betrachters, gerade beim Thema Text. Weil das, was dir gefällt, muss ja nicht deinem Kunden gefallen und dessen Kunden ja wiederum erstmal noch gar nicht, oder vielleicht findet der das total klasse, aber deinem Kunden gefällt es nicht. Das ist ja dann auch immer so die Diskrepanz, weil du bist ja eigentlich gerade als externer Texter ja immer nur Sub-Unternehmer gefühlt.
Genau, du bist die textende Stimme im Hintergrund. Und da ist halt mein Perfektionismus, ne, ich habe es ja eben schon angeteasert, wenn ich es nicht toxisch nenne, ich finde, teilweise hat mich mein Perfektionismus sehr weit gebracht, weil ich einen sehr hohen Anspruch sowieso an meine Arbeit habe und das meistens dazu führt, dass ich da weiterarbeite, wo andere sagen, ach, 80-20, das reicht jetzt so, ne, dass ich da nochmal so einen Schritt weiter gehe. Das ist nicht immer angenehm, weil auch ich mir manchmal denke, ah, jetzt nochmal, es ist halt sowieso schon gut und jetzt nochmal was rausholen. Nur häufig führt dieser letzte Überarbeitungsschritt nochmal dazu, dass die Dinge von gut zu richtig gut werden und dann halt auch nochmal aus der Masse herausragen. Und halt, das hat halt auch dazu geführt, diese Einstellung, dass ich immer noch ein Schrittchen weiter gehe, führt halt auch dazu, dass ich dann immer wieder über mich hinauswachse, weil ich mich selbst so ein bisschen pushe. Und da geht es halt darum, auch das Limit zu finden. Also da, wo ich mich die paar Prozent weiter drücke, um halt zu wachsen, damit das Ergebnis noch besser wird, und gleichzeitig will ich es auch nicht so übertreiben, dass ich ausbrenne oder mir zu viel Druck mache. Das hat sich so eingependelt. Nur grundsätzlich mag ich das, halt immer noch ein bisschen nach dem nächsten Optimierungspotenzial zu suchen.
Okay, das ist doch ein schöner Schlusssatz, zumindest für diesen kurzen Gedanken. Weil es ist definitiv eine Frage für jeden, der schreibt. Also ob ich jetzt ein richtiger, also ob ich jetzt wirklich ein Texter bin oder einfach nur für mich meine Webseite, meinen Blog oder auch meinen Social Media schreibe. Ich glaube, jeder kennt das, der geschrieben hat, oder letztendlich ist das ja auch kein Problem, was nur Texter haben, sondern das geht ja jedem Designer, jedem Webentwickler, jedem Musiker wahrscheinlich so. Du kannst immer noch mal irgendwo was nachschleifen und irgendwann musst du es halt einfach gut sein lassen. Ja. Sonst kommt das Ding nie nach draußen.
Das sehe ich ähnlich. Und meistens ist so der letzte Schritt, ich war ja auch eine Zeit lang Musiker, war Schlagzeuger und Songwriter in einer Popband, und da hat unser Musikproduzent... Bitte?
Gibt es die noch?
Tatsächlich nicht mehr. Wir haben in der Corona-Zeit haben wir uns damals gesagt, okay, es macht halt jetzt nicht mehr viel Sinn. Also die Corona-Zeit hat die ganze Künstlerszene sehr, sehr stark durchgerüttelt. Und da haben wir uns damals in die Augen geschaut und gesagt, du, war ein cooles Hobby, aber von jetzt an halt mehr Fokus auf andere Projekte. Und damals, ich weiß halt noch sehr gut, dass unser Produzent uns auch immer wieder gesagt hat, ne, so hier, lass mich raten, an dem Song mögt ihr die und die Stelle am meisten. Ne? Und dann Ja, das ist die, die im Grunde genommen raus kann, die keiner vermissen wird. Also so im Sinne von Kill Your Darlings. Also meistens sind es die Dinge, die uns am besten gefallen, wo bei uns am meisten Herzblut dran hängt, sind es die Dinge, auf die der Text getrost verzichten kann. Das tut dann schon mal weh.
Ja, aber es ist an dem Satz aus Hollywood ist definitiv was dran. Und ja, das passiert, wie gesagt, glaube ich, in allen kreativen Berufen, dass du da irgendwo in diese Situation gerätst. Wenn wir gerade so beim Thema Text sind und bleib bei deiner Stimme, wie du es vorhin gesagt hast, oder bleib bei dir. Ich erinnere mich, wir haben es in unserem letzten Interview so grob schon mal angerissen. Nun ist ja gerade so im vergangenen Jahr oder so in den vergangenen anderthalb Jahren so dieses Thema KI auch immer wieder aufgekommen. Mhm. Gerade auch mit den Gen-AIs, wobei ich tatsächlich mittlerweile so ein bisschen finde, dass diese Welle wieder abflaut. Also ja. Ich weiß gar nicht, jetzt von einem Jahr oder von einem halben Jahr hast du auf LinkedIn gefühlt nur noch gelesen, ChatGPT hier, Midjourney da, Gott, KI, was weiß ich, wie die alle hießen. Mittlerweile lässt, glaube ich, diese Begeisterung auch wieder ein bisschen nach, weil irgendwie die Leute gefühlt auch keine Lust mehr haben, sich mit einer KI zu unterhalten.
Ich habe so den Eindruck, dass das ist so ein bisschen Desillusionierung, die sich breit macht, ne?
Ja. Ja, definitiv. Es ist halt, wie sage ich es, viele, am Anfang, wo die KI aufkam, gerade wo auch ChatGPT aufkam, weil ich weiß, das war nämlich so auch für mich so die Zeit, wo ich gerade so richtig damit gestartet habe, überhaupt als Copywriter zu arbeiten, wo dann auch viele zu mir kamen, so, bist du sicher, willst du das wirklich machen? Mit ChatGPT hat sich das doch sowieso alles erledigt. Aber irgendwie nicht gefühlt habe ich damit noch mehr Arbeit, weil was ich halt festgestellt habe, was halt viele irgendwie unterschätzen, ist, dass du halt mit KI trotzdem selber denken musst. Und das ist, glaube ich, das Problem. Weil jeder, der mal reingeschrieben hat, schreib mir mal einen schönen Text über das und das Ergebnis gesehen hat, der, ja.
Das ist die eine Seite, ne? Also wenn die Prompts oder das Briefing halt noch so halbgar ist. Und die andere Sache ist halt auch selbst mit den tollsten Prompts. Ne? Ich habe mir halt auch so im letzten Jahr dann nach diesem Hype den ein oder anderen Kurs gekauft, der mir gesagt hat oder versprochen hat, ne, hier mit diesen Prompts, ne, mit diesen Anleitungen, da kriegst du richtig gutes Zeug aus der KI raus. Ne? Da kannst du alle anderen dich von verabschieden. Und dann habe ich mir diese Kurse angeschaut, diese Resultate und dachte mir, okay, das nennst du einen guten kreativen Text. Da liegt jetzt wahrscheinlich die Diskrepanz, weil da muss ich schon sagen, das erfüllte jetzt, hat mich jetzt nicht begeistert. Und deswegen sage ich da halt auch immer, wenn Menschen dir halt großartige KI-Ergebnisse versprechen, dann lass sie erst mal zeigen, was sie unter großartigen Ergebnissen verstehen. Dann kannst du da gucken, macht es Sinn, da tiefer einzusteigen oder nicht. Grundsätzlich, du hast das wichtige Wort mitgenannt, dieses Denken. Also die KI kann unser Denken nicht ersetzen und sie sollte das auch nicht. Ich merke nämlich halt auch gerade in der Zusammenarbeit mit KI, dass immer mehr Menschen so denkfaul werden und dass sie halt einfach die Dinge einfach nur noch delegieren. Und da bleibt natürlich auch stellenweise die Expertise auf der Strecke. Denn es geht ja natürlich auch trotzdem, auch wenn die KI den Text schreibt, immer noch darum, dass du beurteilen kannst, ist dieser Text gut? Was macht ihn gut? Oder wo hat er vielleicht noch Ausbaupotenzial? Wie können wir den optimieren? Das heißt, dieses Know-how, was Texte gut macht und wie es noch besser geht, das brauchen wir ja dann trotzdem noch. Und das bringt mich halt immer wieder zu dieser Folgerung, die KI ist ein Werkzeug. Sie ist nicht... Also streng genommen, sie hat zwar diesen Namen, aber so eine wirkliche Intelligenz sieht für mich anders aus, weil die KI hat niemals etwas erlebt. Die KI fühlt nichts und sie weiß auch nichts. Sie spuckt halt einfach immer wieder das raus, was sie schon kennt, in einer anderen Reihenfolge. Doch so wirklich draußen in der Sonne war sie noch niemals wirklich spazieren. Das heißt, da fehlt so ein bisschen auch der eigene Erfahrungsschatz und den dürfen wir immer noch sammeln. Und die KI ist halt das Werkzeug, mit dem wir die Themen umsetzen können. Ich vergleiche das ganz gerne, wenn du einen Sternekoch nimmst, der kann halt mit einem Messer auch was anderes anfangen als wir jetzt. Und das bedeutet halt, in den Händen eines Copywriters kann die KI noch sehr, sehr viel mehr als in den Händen jetzt von nicht geschulten Leuten. Und trotzdem auch hier kommt erstmal auf die Gedanken an, womit wir die KI füttern. Denn das, ich habe sie täglich auf bei mir im Browserfenster, ich arbeite jeden Tag damit. Nur habe ich gemerkt, es funktioniert am besten, ich kriege die tollsten Ergebnisse, wenn ich zuerst denke. Wenn ich zum Beispiel grob sage, in diesem Text will ich das und das besprechen, ich habe diese und diese Argumente, das und das soll da unbedingt mit rein. Und wenn ich das dann schon mal ausformuliert habe und bitte die KI, das vielleicht nochmal anzureichern, das vielleicht nochmal zu optimieren, in welcher Hinsicht auch immer, dann kann sie damit sehr, sehr viel mehr anfangen. Dann begeistert sie mich auch immer wieder mit coolen Formulierungsvorschlägen, wo ich mir denke, ach, an das Wort habe ich gar nicht gedacht. Cool, und cool, wenn ich das so umstelle, ja, dann wird da noch was Besseres draus. Also wenn ich zuerst denke und dann mit der KI an der Umsetzung arbeite, dann ist das vielversprechend, dann kann das spannend sein. Doch wenn ich keine Ahnung vom Thema habe, dann wird es bei der KI mindestens genauso dünn.
Ja, das ist genau das, worauf ich hinaus wollte. Du kannst, die KI denkt nicht selber. Und das ist halt das große Problem oder der große Unterschied, dass ich habe das auch selber tatsächlich erst lernen müssen. Ich habe mich auch davon total blinden lassen, so auf dem Motto künstliche Intelligenz und die macht das, weißt du, wenn ich dir jetzt sage, schreib einen flotten Text so und so in der Richtung, dann kann ich davon ausgehen, dass du ungefähr weißt, worauf ich hinaus will. Aber die KI weiß das, die kann das ja nicht wissen. Aber das ist halt so dieser Denkfehler. Und mich hat das gut, das war jetzt nicht ChatGPT, das war Midjourney, das ist eine Bild-KI. Ja. Das hat mich wahnsinnig gemacht, weil ich gesagt habe, so, ja, jetzt mach dieses Bild und das soll so ähnlich aussehen wie das. Keine Chance. Also konnte die KI nicht wissen, aber das war, also ich habe eine Weile gebraucht, bis ich das kapiert habe.
Ja, ja.
Und danach ging es dann auch.
Das ist genau das, glaube ich, wo bei vielen so der blinde Fleck ist. Also die KI zeigt uns gerade, wie intelligent wir Menschen eigentlich sind und wie viel Wissen wir über die Welt haben, das wir permanent auffüllen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wir wissen gar nicht, was wir alles wissen, wenn wir davon ausgehen. Ich nehme gerne das Beispiel, wenn ich der KI sage, schreib mir mal einen Werbetext für meine Bäckerei. Und da ist jetzt, oder könnten sagen, schreib mir mal einen klasse Werbetext für meine Bäckerei, sind so ganz viele Dinge. Wenn du mir das jetzt sagst, kann ich das auffüllen, okay, die Bäckerei von Michael, der hat zwei Filialen, die sind hier im Herzen von Köln, das ist eine alte Bäckerei, die haben nur insgesamt 25 Mitarbeiter, das ist eine kleine Runde, die haben sich auf so traditionelle Brotprodukte spezialisiert und das kann ich jetzt alles anreichern, weil ich vielleicht deinen Hintergrund kenne. Doch wenn ich das jetzt einfach so schreibe, schreib mir mal einen starken Werbetext für meine Bäckerei, sind da ganz, ganz viele Lücken. Einmal, wer ist deine Bäckerei? Wofür steht die, was kann die, was zeichnet die aus? Dann ist auch das Thema Werbetext. Kann vieles sein. Was meinst du jetzt? Ein Radiospot? Meinst du ein Video-Sales-Letter oder meinst du einen Beitrag bei LinkedIn oder soll das ein Plakattext sein oder auf einem Flyer oder für deine Website? Und ein klasse Werbetext, woran erkennst du, dass der gut ist? An welcher Tonalität und so? Da sind ganz viele Fragen, ganz viel Wissen um die Welt, dass wir Menschen auffüllen können mit Annahmen, mit Vermutungen. Nur das halt, fehlt halt der KI. Und das zeigt uns halt, wie viel wir damit hineininterpretieren. Ob wir als Menschen damit immer richtig liegen, sei mal dahingesagt. Nur es zeigt halt, dass das menschliches Erleben hochkomplex ist. Wir uns erreichen ja jede Sekunde Millionen von Informationen in unserem Hirn über unsere Sinneskanäle. Und das kriegen wir zum Glück alles gar nicht mit. Doch irgendwo ein Teil in uns speichert das, verarbeitet das. Und wir haben halt eine weisere Instanz in uns als uns so klar ist.
Genau das ist es. Und klar, kommen dann immer noch so Schlaumeier, sag ich mal, um die Ecke, die dann sagen, ja, du kannst ja die KI dann sagen, oder fragen, was sie wissen muss, um dir das zu beantworten. Und so, ja, dann wird der Text zwar ein bisschen besser, aber der bleibt halt immer noch mittelmäßig, weil du hast es vorhin schon gesagt, es fehlt halt dann auf der anderen Seite auch an der Expertise zu sagen, ist der jetzt gut? Und ja.
Es gibt im Japanischen diesen Gedanken vom, ich glaube, das ist Wabi-Sabi, dass die Perfektion im Unperfekten liegt. Also ich glaube, das heißt Wabi-Sabi, dieses Konzept, dass halt Wenn etwas zu gut ist, wenn es zu rund klingt oder zu glatt ist, dann langweilt es uns Menschen. Wenn aber etwas seine Ecken und Kanten hat, seine Kniffe, die Brüche mit unseren Erwartungen, wenn irgendwo was halt nicht so richtig rund ist, dann fasziniert es uns noch mehr. Also dass die Dinge, die wir für perfekt halten, auch so perfekte Gesichter und so ein perfekt symmetrisches Gesicht ist ja, glaube ich, empfinden wir Menschen gar nicht mal als so schön, sondern dass Gesichter meistens asymmetrisch sind und dass halt insbesondere Gesichter, die sehr asymmetrisch sind, halt einfach markant sind, besser in Erinnerung bleiben. Das heißt halt auch, ne, dass es nicht darum geht, die Perfektion zu erzielen, sondern irgendwo dem Ganzen noch so einen menschlichen Makel mit zu verpassen, dass das Ganze ja eine Seele bekommt. Und das ist etwas, was eine KI nicht imitieren kann, also dass die Unperfektheit des Menschen sich darin spiegelt und dann halt auch unsere Ergebnisse erst perfekt macht. Wird jetzt hier ein bisschen philosophisches, verrückte Hirnkirmes. Es kommt durch, was ich meine.
Naja, ist doch nicht schlimm, genau dafür ist doch der Podcast auch da und am Ende, denke ich, haben auch unsere Zuhörer was von unserem lustigen Austausch hier. Und wie gesagt, von dem Thema Emotionen und Gefühlen haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Das ist ja sowieso das, was die KI noch gar nicht kann. Ich bin mir sicher, irgendwann wird sie es vielleicht können, ob wir beide das noch erleben, ich weiß es nicht. Es wird auf jeden Fall noch eine Weile dauern, bis wir da so halbwegs abgeschafft sind. Weil, wie gesagt, wenn das überhaupt irgendwann passieren wird. Mein lieber Juri, mit Blick auf die Uhr, wir neigen uns schon dem Ende unseres gemeinsamen Spaß mit Buchstaben, wie du immer so schön sagst. Was sind so von deiner Seite aus, wenn ich jetzt mit meinem Text anfange, oder überhaupt anfange, überhaupt erstmal zu schreiben, was sind so vielleicht für dich drei Empfehlungen, die jeder auch direkt, sag ich mal, umsetzen kann in seine, um einfach mehr Würze in seine Texte zu kriegen, um in der Küchensprache zu bleiben?
Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, einen starken Gedanken zu haben, also mach dir das wirklich klar, wie wir es eben besprochen haben, eine klare Idee zu haben, weil du damit dafür sorgst, dass dir die Menschen auch besser folgen können. Ich sage halt immer, wenn wir es uns zu leicht machen, dann haben es die Menschen schwer, uns zu folgen. Also wenn wir einfach nur so die Gedanken runterschreiben, wie sie uns gerade einfallen, mit ziemlich viel Geschwafel oder überflüssigen Infos dazwischen oder Doppelungen und so weiter, dann wird das anstrengend vielleicht für die Leute, weil sie viel Text wälzen müssen, um diese eine Idee zu verstehen. Und je besser du runterbrichst und klar machst, was ist die Leitidee da drin, desto leichter können die Menschen die erfassen. Und desto leichter kannst du auch am Ball bleiben. Das ist, würde ich sagen, so vor dem Texten. Und grundsätzlich habe ich so zwei Tipps, wo ich sage, wenn du die beachtest, bist du stilistisch schon mal vielen Texten, auch vielen KI-Texten, meilenweit voraus. Das ist das eine, ist es auf den Rhythmus deiner Sprache zu achten, dass du nicht unbedingt nur kurze Sätze schreibst, sondern eine gesunde Mischung aus kurzen und langen Sätzen. Also mit langen Sätzen meine ich jetzt vielleicht so einen Satz von 15, 16, 17 Worten, also nicht zu lang. Und die Herausforderung besteht darin, das schön zu mischen. Also ich bin so ein großer Fan, ich sage halt immer gerne, starte mit zweimal kurz, einmal lang. Also starte mit so kurzen Sätzen, mit schönen Statements, kurzen Aussagen, die so 3, 5, 7 Wörter lang sind, damit die Menschen da leicht reinkommen. Ich finde dann immer, die ersten zwei Sätze kann das Gehirn Anlauf nehmen, um in den Text zu starten. Und anschließend kannst du auch mit einem längeren Satz rangehen. Was ich immer ein bisschen problematisch finde, ist, wenn so ein Text startet mit so einem Satzmonstrum von 20 Wörtern und du bist schon total fertig, bevor du überhaupt den ersten Satz gelesen hast. Das wollen wir vermeiden. Deswegen mach's dem Hirn leicht einzusteigen. Und der dritte Tipp liegt halt darin, fokussiere dich auf starke, lebendige Verben. Ja, also auch Verben, wenn du dich darauf fokussierst, dass du ein starkes Tu-Wort hast, ne, sowas wie schmunzeln, kuscheln, prickeln, brennen, bewegen. Das bedeutet, mit diesen Verben kriegst du sehr starkes Kopfkino in die Innenwelt der Menschen. Und das bedeutet halt, dass Bewegung drin ist in den Texten. Und wenn du dich auf ein gutes Verb fokussierst, vermeidest du halt auch so stilistische Probleme wie Nominalstil, ne, dass alles so aufgeblasen, behördlich klingt. Du vermeidest auch Passivkonstruktionen, wo alles so distanziert und unnahbar klingt. Also wenn du dich darauf fokussierst, ein gutes, starkes, griffiges Verb mit reinzubringen in möglichst jeden Satz, dann gewinnt deine Sprache von ganz alleine eine riesige Kraft. Das wären so meine Tipps. Und meistens, wenn du so einen Text siehst, der noch nicht so richtig flutscht, dann ist meistens liegt ein großes Potenzial darin, wenn du dir den Rhythmus anschaust und einfach die Verben. Und wenn du das anpackst, kannst du schon sehr, sehr viel dafür bewegen.
Dankeschön. Zu deinem ersten Statement oder zu dem ersten Tipp. Ich überlege gerade, wer mir das gesagt hat. Irgendwer meinte, ich glaube, da ging es um PowerPoint-Präsentationen. Mhm. Da meinte er, wenn du eine PowerPoint-Präsentation hältst, einer wird leiden. Entweder du beim Erstellen oder deine Zuhörer beim Zuhören.
Das ist sehr schön.
Und genauso ist es bei Texten.
Genau. Ich habe es leider schon gehabt, dass ich sogar ganze Bücher gelesen habe, wo die Menschen einfach schwafeln. Und das tut mir dann immer so leid, weil ich merke, ja, ich habe jetzt hier 50 Seiten gelesen. Da war ein spannender Gedanke. Ich verstehe, was du sagen willst. Das hättest du aber auch auf 2 Seiten sagen können. Und ich verstehe manche Autoren, weil manche schreiben dann irgendwie so ein Buch und haben halt vielleicht dann nicht unbedingt mehr zu sagen. Und dann streckt sich das so ein bisschen. Und das ist auch so das Missverständnis bei diesem Thema, schreib, wie du sprichst. Und das ist ja so der Texttipp, den man allen mitgibt, der wird manchmal missverstanden. Wenn es darum geht, also schreib, wie du sprichst, bedeutet stilistisch darfst du gerne so schreiben, wie du sprichst. Also kurze Sätze, vielleicht auch ein bisschen umgangssprachlich, locker, einfach menschlich, doch bitte nicht inhaltlich. Also wenn du sprichst, wenn du schon mal eine Sprachnachricht gekriegt hast, wo 10 Minuten jemand schwafelt und du
merkst, die höre ich mir nicht an, aus Prinzip nicht.
Genau, und das ist es so, ne? Wir erwarten dann manchmal passiert sogar mir das, dass ich so 6-7 Minuten Sprachnachricht aufnehme und dann gucke ich aufs Smartphone und denke mir, okay, Juri, lösch jetzt mal, weil jetzt weißt du, was du sagen willst und dann kann ich es meistens in 1 Minute sagen. Und diesen Prozess, ja. Ich entdecke selbst, was ich sagen will, den sollten wir idealerweise so einbringen, dass unsere Leserinnen und Leser da nicht mit reingezogen sind. Also wir gehen erst auf Gedankensafari und wenn wir wissen, was wir schreiben wollen, dann bringen wir das einfach schön knackig auf den Punkt. Dann lesen die
absolut
Menschen gut und gerne auch mehr.
Absolut. Und da bin ich ein Freund von LinkedIn, wo die Sprachnachrichten zum Frust vieler auf 1 Minute begrenzt sind. Also wenn ich sehe, eine Sprachnachricht 3, 4, 5 Minuten, das höre ich mir nicht an, weil die Zeit habe ich meistens dafür nicht. Da habe ich am Ende vergessen, was ich am Anfang gehört habe. Aber ist egal. Wir schweifen ab, wir beide. Also definitiv. Kurz, komm auf den Punkt bei deinen Aussagen. Ich glaube, das können wir so festhalten. Ich habe auch neuerdings wieder mit einem Buch gelesen. Ich überlege jetzt, was das für eins war. 800 Seiten, die du locker um 150, 160 Seiten hättest kürzen können. Also da war allein der Teil über mich, hat irgendwie 80 Seiten umfasst. Wie du sagst, so, also, oh Gott. Ja, ist egal. Ja, braucht man nicht, aber was soll's. Mein lieber Juri, wir sind durch. Ich danke dir für deine Zeit, für deinen Input. Wenn jetzt einer meiner Zuhörer, das habe ich dich auch beim letzten Mal schon mal gefragt, aber für diese Folge können wir es gerne nochmal wiederholen. Wenn sie dich erreichen wollen, wenn sie nach deinen Büchern suchen wollen oder auch mal deinen Podcast hören wollen, wie erreichen sie dich? Außer über diese Shownotes. Über
diese Shownotes, Podcast, ne? Texte, die verkaufen. Da gibt's halt den direkten Draht, jede Woche eine neue Folge rund um die phänomenale Welt der leckeren Texte. Und ansonsten auf texte-die-verkaufen.de gibt's mein Copywriting-Programm und auf kaifens.com kann man sich halt auch die Bücher, meine beiden Bücher, direkt bei mir im Shop bestellen. Ich habe da so einen ganz kleinen Shop. Da kannst du die sogar mit Widmung oder original signiert bei mir bestellen. Also da schreibe ich dir auch gerne was ins Buch. Kostet genau das Gleiche, wie du es sonst überall bekommst. Und das ist vielleicht auch, wenn du dir selbst ein kleines Geschenk machen willst, ein ganz guter Weg.
Also dann, ich packe alles in die Shownotes. Da könnt ihr dann direkt draufklicken und einfach auch mal stöbern. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deinen Input, was du mit uns geteilt hast. Auch dir da draußen vielen Dank für deine Zeit, dass du hier heute mit dabei warst, jetzt ja fast schon 40 Minuten lang. Ich hoffe, es war einiges für dich dabei. Vielleicht kennst du jemanden, der das unbedingt einmal hören sollte, dann leite ihm noch diese Episode gerne weiter. Ich verabschiede mich damit. Wir hören uns in der nächsten Episode. Juri, du bist der Gast. Dir gehören die letzten Worte. Du darfst alles sagen, außer danke für die Einladung.
Vielen Dank, lieber Michael, für ja, diese schöne Runde Spaß mit Buchstaben. Und ich beende das ganz gerne mit einem Spruch aus meinem früheren Podcast, Genie und Wahnsinn, wo ich sehr viel über Persönlichkeitsentwicklung gesprochen habe. Den gibt es auch übrigens immer noch. Bedeutet halt einfach, bleib dir selbst treu bei dem, was du machst, dass du stilistisch und halt auch einfach inhaltlich deine Welt findest und trau dich du zu sein, trau dich deins zu machen.